Aktuell ist ein oder steht ein der Ex-NPD-Chef Marco W. vor Gericht, weil er seine Stieftochter wie eine Sexsklavin behandelt haben soll. Aber er hat zwei Stieftöchter und beide werfen ihm sexuellen Missbrauch, eine Vergewaltigung vor. Das Ganze, also die Verhandlung, fand am Landgericht in Görlitz statt. Die Opfer weinen bitterlich, schreibt hier die Bild-Zeitung, als Marco W. in Jogginghose in den Sitzungssaal geführt wird. Der gelernte Maler scheut jeden Blick, versteckt sein Gesicht hinter seiner Hand. Jahrelang soll er sich an den heute 18 und 23 Jahre alten Töchtern seiner Lebensgefährtin, mit der er seit 2012 in Sachsen zusammenlebte, vergangen haben. Was man noch nicht weiß, es kommt auch am Ende des Artikels noch, inwiefern sie etwas oder nichts davon gewusst haben will. Ich möchte nicht zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern, ich weiß aber von Fällen, in denen das so war, dass Familie oder Familienangehörige etwas von solchen Vorkommnissen wussten und nichts gesagt haben. Also bedeutet, es besteht natürlich auf der einen Seite die Wahrscheinlichkeit, dass die Mutter davon nichts mitbekommen haben will, tatsächlich nichts mitbekommen hat. Oder es besteht eben die andere Möglichkeit, dass sie aktiv weggesehen hat, es hat geschehen lassen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, dass er die Stieftochter, vor allem eine Stieftochter, wie eine Sexsklavin behandelt haben soll. Sie schreiben weiter, ab November 2020 hat die heute 23-Jährige für sich und andere Männer, also nicht nur auf ihn allein bezogen, sexuell gefügig gemacht. Dafür habe er der Auszubildenden unter anderem die Geldkarte entzogen, um zum Dorffest zu gehen, ihren Freund zu treffen oder nur die Oma zu besuchen, musste sie laut Anklage Missbrauch erdulden und sich dabei filmen. Immer wieder soll er sie unter enormem psychischen Druck gesetzt, sie kontrolliert und ihr mit Gewalt gedroht haben. Es soll zudem zahlreiche Aufzeichnungen dazu geben, Textnachrichten, die verschickt wurden, Video- und Bildmaterial, was verschickt wurde. Das Interessante ist, also mit das Interessanteste an dem Fall, finde ich, ist, wie das Ganze tatsächlich erst aufgeflogen ist. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm neben dem schweren sexuellen Missbrauch auch Betrug vor. Ich habe mir gedacht, okay, er hat die Missbrauchsbilder für 100.000 Euro verkauft. Da habe ich gelesen und dachte im ersten Moment, alles klar, dann wird er ja in irgendwelchen eingängigen Foren im Internet diese Bilder angeboten haben zum Kauf. So war es aber nicht. Betrug in 249 Fällen wird ihm vorgeworfen. Er soll unter Zwang erstellten Fotos und Videos an Fremde verschickt haben. Und jetzt kommt's. In Erotikportalen und beim Kurznachrichtendienst X soll er Männern vorgegaukelt haben, die heute 23-Jährige zu sein. Also er hat sich als die beiden Stieftöchter oder zumindest hier in diesem Fall als eine ausgegeben. Und dann soll er in Aussicht gestellt haben, mit den Nutzern eine erotische oder eine Liebesbeziehung eingehen zu wollen. Und die Nutzer hätten ihm Vertrauen darauf durch Überweisung mehr als 100.000 Euro gezahlt. Weil die Vereinbarung aber nicht eingehalten worden sein soll, haben die Männer Anzeige erstattet. Jetzt frage ich mich, also ist das der normal, ich kenne mich damit nicht aus, ist das der normal gängige Weg, wenn man sagt, ich möchte von dir Nacktbilder kaufen, dann bekommt man die nicht zugeschickt und dann geht man zur Polizei und erstattet Anzeige. Wahrscheinlich wird das einfach bei so vielen gemacht haben, dass irgendwann einer dabei war, vollkommen ohne Schamgefühl, der gesagt hat, okay, ich habe hier für diese Fotos bezahlt und habe die nicht bekommen im Austausch gegen mein hart verdientes Geld, also gehe ich zur Polizei und sage, hier, guck mal, ich wollte diese Nacktfotos kaufen, die, und das wusste er dann anscheinend mutmaßlich nicht, unter Zwang angefertigt wurden. Und weil ich die nicht bekommen habe, möchte ich die Person, die mir nicht geschickt hat, jetzt anzeigen. So ist das Ganze öffentlich geworden. Nicht, weil Familie, Freunde, Angehörige irgendetwas mitbekommen und das Ganze gemeldet haben. Nein, da hat jemand seine gekauften Bilder nicht erhalten. Jetzt ist es so, schreibt gerade jemand, Verträge müssen erfüllt werden. Ja, also manche sind da, glaube ich, einfach so stumpf, dass sie tatsächlich sich einfach nur darauf beziehen. Dabei bleibt es aber nicht. Er hat nicht nur die Bilder über Telegram oder X versucht zu verkaufen. Auch bei OnlyFans hat er das Ganze angeboten. Die Staatsanwältin sagt, der arbeitslose Angeklagte, also arbeitslos war er gar nicht, hat er was zu tun gehabt, wollte so seinen Lebensunterhalt finanzieren. So verbuchte er laut Anklage Einnahmen von über 24.000 Euro durch Missbrauchsmaterial auch im Erotikportal OnlyFans. Also nicht nur die verkauften Bilder an sich und das, ich weiß gar nicht, gibt's da, ist das nicht irgendwie so eine Bezeichnung, Grooming oder so ähnlich, wenn man, ist auch egal. Auf jeden Fall gibt es das häufiger, also diese Betrugsfälle, dass sich jemand als irgendwer ausgibt und dann chattet. Das gibt es übrigens auch andersherum, also dass sich Männer über Dating-Plattformen beispielsweise mit Frauen in Verbindung oder in Kontakt setzen und dann mit emotionaler Erpressung sehr hohe Beträge und Summen von ihnen, von den Frauen erpressen. Der Richter merkt nach der Anklageverlesung an, dass auch Zwangsprostitution jetzt als Tatvorwurf im Raum stehe. Also wir erinnern uns, er soll sie ja nicht nur für sich, sondern auch für andere Männer gefügig gemacht haben. Und er äußert sich wortkarg vor Gericht, räumt den Betrug aber ein, behauptete, die angeklagten Sexualstraftaten sollen angeblich im Großteil einvernehmlich gewesen sein. Das rief bei Prozessbeobachtern Entsetzen hervor. Jetzt weiß ich nicht genau, also es geht aus dem Artikel soweit nicht hervor, außer dass sie minderjährig gewesen sein sollen und die seit 2012 zusammen, ist natürlich die Frage, also gehen wir jetzt tatsächlich die ganze Zeit zurück, sprechen von, also minus 13 Jahre, sie ist 23, von einer 10-Jährigen, ich hoffe nicht, aber seit 2012 sind die beiden ja zusammen gewesen. Das wäre natürlich nochmal eine ganze Nummer härter. Ja, seit 2012 lebte er mit ihr zusammen, aber das geht, wie gesagt, aus dem Beitrag an sich nicht hervor. Der letzte Absatz oder dieser letzte Teil dann eben, ob die Mutter etwas von den Taten wusste und von den Geschäften mitbekommen hatte, blieb im Prozess unklar. Gegen sie wird nicht ermittelt. Ja, das ist natürlich auch so eine Frage, wie geht man als Angehörige damit um? Also ich wüsste es, ich würde wahrscheinlich nicht zu Gericht gehen, aber alles andere wäre wahrscheinlich an dieser Stelle justiziabel. Aber wie gesagt, ich habe das in einem anderen Zusammenhang schon mal mitbekommen, dass es Familie gibt oder gab, die tatsächlich weggeschaut haben. Das ist für mich etwas, das, also weiß ich nicht, habe ich, glaube ich, zu stark ausgeprägte Prinzipien dabei. Kann ich mir nicht erklären, wie jemand das tatsächlich irgendwie, also weiß ich nicht, sowas ignorieren kann oder zumindest nicht aktiv dagegen vorgehen kann. Wenn wir an Charlie Kirk zurückdenken, Äußerungen von ihm, unter anderem, dass er bei bestimmten Straftaten die Todesstrafe fordert, etwas, was wir in Deutschland seit vielen, vielen Jahren, was hier nicht mehr praktiziert wird, soll es ja, glaube ich, irgendwie gesetzlich verankert, ich weiß nicht, im Saarland oder so, irgendwo soll es das noch geben, aber verstößt ja wiederum gegen das Grundgesetz. Ich bin ehrlich, mal angenommen, all diese Dinge kommen ans Licht, ich würde mir kein Schild basteln, kein Pappschild und auf die Straße gehen, um dagegen zu demonstrieren. Mal angenommen, dieser Typ hat das alles tatsächlich so getan. Also ich wäre der Letzte, der sich auf einer Demo versammeln würde, um ihn davor zu bewahren, dass er irgendwie die Todesstrafe erhält. Weil, also ganz ehrlich, ich glaube, es gibt bestimmte Straftaten, die disqualifizieren einen Menschen langfristig, und damit meine ich dauerhaft, als ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft angesehen zu werden oder überhaupt nochmal die Chance oder Möglichkeit zu bekommen für eine gesellschaftliche Teilhabe. Und wenn das alles wasserdicht bewiesen ist bis zum Schluss, dann sehe ich es auch nicht ein, dass ich auch als Steuerzahler dann dafür aufkommen soll, dass dieser Typ bis an sein Lebensende oder sagen wir mal mindestens so wie in den nächsten 20, 30 Jahren in den Knast gehen soll, was ja wahrscheinlich bei dieser Schwere der Straftaten ohnehin nicht geht, also aber das ist ja sowieso nochmal eine ganz andere Debatte, ob es tatsächlich darum geht, wie lange so jemand bei solchen Straftaten weggesperrt wird, was nochmal ein Witz ist, das Strafmaß für solche Taten in Deutschland. Aber wie gesagt, ich würde es auch nicht einsehen, selbst wenn er sein Leben lang weggesperrt bleiben würde, was die einzig logische Alternative wäre zur Todesstrafe, ja, müssten wir den Spaß halt finanzieren. Und so Häftlinge, die kosten halt auch den Steuerzahler einen Haufen Geld, also wirklich ein riesiges Vermögen. Das war ein Ausschnitt aus meiner Live-Sendung jeden Montag bis Donnerstag ab 16 Uhr hier auf dem Kanal, hier auf YouTube live. In der Regel so etwa 2 Stunden. Falls ihr mich und meine Arbeit unterstützen möchtet, was auch dafür sorgt, dass ich künftig mehr verschiedene andere Gäste auch von weiter her holen kann, dann findet ihr dazu Möglichkeiten unten in der Videobeschreibung. Die einfachste Art, meine Arbeit zu unterstützen, ist es, den Kanal zu abonnieren, die Beiträge zu kommentieren, damit zu interagieren, sie mit euren Freunden, Bekannten zu teilen und sehr gerne auch eine Bewertung dazulassen. Und wenn ihr in Zukunft nichts verpassen möchtet, dann könnt ihr sehr gerne den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, dann werdet ihr über neueste Videos benachrichtigt, mehr oder weniger zuverlässig, das hängt ein bisschen von YouTube ab. Und ich sage tschüss. Hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen und bis dahin, macht's gut.